Willkommen zu Bytes und Bildung, dem Podcast vom virtuellen Campus Rheinland-Pfalz.
ChatGPT, sag mal, wie siehst du es eigentlich mit offener Bildung, OER und KI?
Offene Bildung, OER und KI bilden zusammen eine starke Kombination, die Bildung für alle zugänglicher und individueller macht. Offene Bildung erweitert den Zugang zu Lernmöglichkeiten, OER bieten frei verfügbare Bildungsressourcen und KI ermöglicht personalisiertes Lernen. Diese Elemente zusammen können das Bildungswesen grundlegend verbessern und modernisieren.
Okay, klingt jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, aber wirklich weiter hilft es mir jetzt noch nicht.
Da fehlen meiner Ansicht nach noch eine ganze Menge Aspekte, die sie nicht genannt hat. Beispielsweise auch noch ein bisschen stärker dieser partizipative Zugang zu offenen Bildungsmaterialien. Und ja, wenn ich ehrlich bin, finde ich es eigentlich auch spannender, mich mit echten Menschen und nicht mit Chatbots darüber zu unterhalten. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Tim und ich hatten vor ein paar Tagen die Möglichkeit, genau solche Fragen oder die Frage, die du eben auch an ChatGPT gestellt hast, an Johannes Schleiß zu stellen in unserer neuen Podcast-Folge.
Ja, habe ich mitbekommen. Aber sag mal, in welchem Bereich ist denn Johannes Schleiß tätig?
Johannes Schleiß, der arbeitet als Doktorand im Artificial Intelligence Lab an der Otto von Guericke Universität in Magdeburg. Und seine Forschung dort konzentriert sich auf angewandte und digitale Ausbildungskonzepte für KI sowie auch auf den Einsatz von KI-Technologien im Bildungsbereich. Und darüber hinaus macht er tatsächlich noch eine ganze Menge mehr. Er ist beispielsweise an der Entwicklung eines neuen Kooperationsstudiengangs beteiligt gewesen, der AI Engineering heißt. Er ist KI Campus Fellow, er ist Prüfungshoch-3-Fellow für innovative Prüfungsformate und zusätzlich auch noch als Digital Changemaker Teil des studentischen Think and Do Tanks des Hochschulforums Digitalisierung. Also du siehst, er macht tatsächlich eine ganze Menge in dem Bereich. Und vielleicht ist es am praktischsten, wenn wir direkt mal reinhören und schauen, was er zu den Themen sagt.
Ja, sehr gerne.
Ja, Johannes, für uns ist es immer sehr spannend zu hören, was dazu geführt hat, dass jemand letztendlich dann in dem Gebiet gelandet ist, der die Person dann tatsächlich jetzt auch forscht. Bei dir sind das jetzt die Themen KI und offene Bildung. Was hat denn dazu geführt, dass du dich mit beiden beschäftigt hast?
Ja, also tatsächlich beschäftige ich mich primär natürlich mit KI-Bildung und offene Bildung spielt natürlich da auch eine Rolle. Für mich war es immer so, ich komme ja selber aus erstmal Maschinenbau, dann Informatik, dann KI. Das heißt, es war einfach auch so ein Bildungsweg dahin und deswegen habe ich mich eigentlich schon immer gefragt, okay, wie können wir eigentlich Bildung auch gestalten, wie lernen Menschen, wie gestalten wir am besten diesen Lernraum und offene Bildung ist einfach da auch ein großes Thema, gerade in der KI-Bildung.
Ja, und fangen wir vielleicht tatsächlich mal mit der offenen Bildung an. Auf KI kommen wir dann später noch zu sprechen, aber ich finde es halt so schön, dass du dich mit OER auch beschäftigst und Offenheit. Und deswegen fände ich es total super, wenn wir da so unseren Einstieg machen würden. Und da ist jetzt so eine Frage von uns, was so deiner Meinung nach die Vorteile von offener Bildung sind.
Ja, also für mich ist offene Bildung, ich würde es immer so einen sehr starken Vorteil in der Nachnutzbarkeit sehen. Natürlich so hinsichtlich von, ich kann Materialien, die vielleicht andere Personen bereitgestellt haben, einfach einbinden in meine Lehre. Das hat auch einen Vorteil, natürlich, dass es Aufwand spart, aber auch mir vielleicht auch neue Impulse in meinem Bereichen gibt. Und das heißt, wir machen irgendwie Dinge nicht mehr von null auf neu, sondern wir können halt gute Ideen, gute Inhalte auch nachnutzen und haben vielleicht dann auch mehr Zeit für Interaktionen statt Foliendesignen, um es mal so auszudrücken.
Und welche Herausforderungen siehst du bei der Nutzung von OER in der Hochschullehre? Weil da gibt es ja doch auch einige.
Ja, also ich meine, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Nutzung und Erstellung. Also was ich jetzt selber beobachte bei uns im Kontext des Projekts, wo wir auch offene Bildungsmaterialien tatsächlich auch erstellen wollen, haben wir halt die Herausforderung, dass das als ersten Schritt immer sehr groß ist. Also ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen, was darf ich nicht, also von dieser rechtlichen Rahmung und dann wirklich von quasi bestehenden Materialien, die OER-fähig zu machen, ist tatsächlich schwierig. Ich beobachte tatsächlich auch, dass es leichter fällt, wenn man mal einen Überblick hat, dann von neuen Materialien, also vielleicht neue Lehrveranstaltungen, die man entwickelt, dann gleich in diesem OER-Format zu denken oder auch einfach kleiner anzufangen. Ich mache jetzt mal ein Bild und das beschreibt irgendwie ein Thema und das veröffentliche ich dann. Und ich glaube, diese kleinen Erfolge zu haben, das ist das, was wichtig ist. Und ich glaube, in der Nachnutzbarkeit ist es tatsächlich die große Herausforderung, die wir in der Hochschule haben, ist, wir erstellen gerne Materialien. Das ist auch das, was wir irgendwie in der täglichen Praxis machen. Wir haben uns noch nicht genug Gedanken gemacht, wo kann jetzt OER zu irgendwo neuen Lernsituationen führen? Wo können sie wirklich unterstützen? Wie können wir auch diese Nachnutzung von Materialien nochmal stärker in Fokus nehmen? Das fällt mir halt sehr stark auf in der Hochschule, weil es natürlich auch so ein bisschen eine Frage von Rolle, von Selbstverständlichkeit, weil es bedeutet immer, ich nutze halt Materialien von jemand anders und fühlt sich vielleicht auch nicht gut an in dem Moment. Oder ich denke mir, okay, was ist dann meine Rolle hier, wenn jetzt Person X die Vorlesung hält?
Das auf jeden Fall. Also du hast es ja eben auch schon angesprochen oder angedeutet in deiner letzten Antwort. Wir fragen uns nämlich, welche Rolle spielt deiner Meinung nach OER denn momentan allgemein in der Hochschulbildung? Also du hast ja eben schon gesagt, dass es auch so die kleinen Erfolge bringt auf verschiedenen Ebenen. Aber wo könnte das denn noch eine Rolle spielen?
Ich glaube, es ist eher noch ein Nischenthema. Auch wenn so Open Access natürlich ein großes Thema ist in der Hochschulewelt und gerade auch so dieses Open Data sehr stark gepusht wird. Ich glaube, dass bei den Lehrenden selber das noch nicht wirklich angekommen ist. Also da ist man noch sehr stark dabei zu überlegen, okay, wie kann ich Lehre überhaupt erstmal besser machen? Da bin ich jetzt noch nicht mal dabei zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt OER-Materialien entweder produzieren oder auch nutzen? Ich glaube aber, dass das ein bisschen auch eine vertane Chance ist, weil ich halt, wenn ich quasi mehr auf OER-Materialien setze, kann ich auch viel schneller andere, sag ich mal, Lernsettings ermöglichen. Wir haben jetzt, ich komme jetzt schon mal auf KI Bildung, aber das ist einfach der Bereich, wo ich mich beschäftige. Wir haben in dem Kontext im KI Campus zusammen ein ganz spannendes Projekt gemacht, wo wir erprobt haben, wie man Praxisprojekte mit OERs quasi unterstützen kann. Das heißt, die Studierenden haben dann eben quasi eigentlich im Kern ein Praxisprojekt gemacht, hatten natürlich aber auch Wissenskomponenten. Und diese Wissenskomponenten wurden dann einfach nur von Materialien vom KI Campus zugeführt. Und das Interessante ist dann, dass man in dem Moment quasi als Lehrender ja keinen Mehraufwand in der Erstellung der Materialien hat, sondern eher eine Aufgabe des Kuratierens von Materialien, rausselektieren. Und die Studierenden haben auf der anderen Seite auch wieder eine Dynamik, das haben wir On-Demand genannt, also quasi die können selbst entscheiden, okay, ich bin jetzt gerade bei dieser Herausforderung, welche Materialien brauche ich denn jetzt, um diese Herausforderung zu lösen? Das heißt, es ist ein ganz anderes Art von Lernen, viel mehr selbstgetrieben. Und ich glaube, hier ist eben eine starke Chance auch.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass dieser Mehrwert des Teilens oder wie du gesagt hast, man fängt nicht jedes Mal bei Null an. Jeder kann auf so eine Basis zurückgreifen und man selektiert, also wie du es jetzt eben mit On Demand beschrieben hast, heraus, was passt jetzt für mich gerade in der und der Situation am besten. Ich glaube auch, dass es eine große, große Chance sein kann, um da schneller oder wie du gesagt hast, anders auch voranzukommen.
Ja, und also ich denke, vielleicht ein Punkt, den ich ergänzen möchte, es geht auch viel um dieses Dinge nochmal in kleinere Teilaspekte runterzubrechen, modularisieren, sodass ich diese Teilaspekte vielleicht auch in unterschiedlichen Lehrveranstaltungen wiederfinden kann. Also wenn ich jetzt sozusagen mal ein Beispiel mache mit Mathe oder so, Mathe hat eigentlich erstmal eine Grundlage in den Ingenieurwissen. Jeder lernt diese 1, 2, 3, 4 Mathe-Veranstaltung. am Ende in der Anwendung kommt es halt in anderen Veranstaltungen. Und diese Verzahnung findet eigentlich kaum statt. Das heißt, es ist so ein Transfer, den die Studierenden immer selber machen müssen. Und ich glaube, hier müssen wir auch als Hochschule noch uns mal mehr darüber Gedanken machen, wie können wir auch Lehrveranstaltungen in der quasi in der Breite mehr verzahnen untereinander.
Das auf jeden Fall.
Ja, das Rad muss halt nicht immer neu erfunden werden. Das ist das Wichtige daran, ja. ChatGPT hat ja, ich meine, du bist ja schon viel länger an dem Thema KI, aber für so die sich noch nicht so lange damit beschäftigt haben, hat praktisch ChatGPT das Zeitalter der KI eingeläutet. Da haben sich die meisten angefangen, für das Thema zu interessieren. Und jetzt ist das Thema natürlich noch viel breiter. Aber dadurch, dass praktisch jetzt KI in der Bildung auch mehr genutzt wird, gibt es natürlich auch Chancen, das Ganze für OER zu nutzen und OER weiter nach vorne zu bringen. Ne? Was würdest du sagen, wie kann KI dazu beitragen, den Zugang zu Bildung zu verbessern, insbesondere vielleicht auch durch die Verwendung von OER?
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. okay, also Zugang zu Bildung, fangen wir vielleicht mal mit dem Teilaspekt an. Also ich denke, erstmal KI im Generellen hat natürlich unterschiedliche Aspekte. Wir fokussieren jetzt vielleicht mal auf diesen Aspekt der generativen, vor allem Sprachmodelle, also sowas wie ChatGPT als Beispiel. Ich denke, hier ist es ganz interessant, auf der einen Seite Zugänglichkeit im Sinne von, wir können Materialien sehr leicht anpassen, auch teilweise automatisch, also sei es jetzt irgendwie eine Sprache verändern, sei es auch vielleicht den Text in leichterer Sprache zu verfassen, oder auch ja Zusammenfassungen und solche Themen erstellen. Und ich glaube, das quasi in dieser Kombination mit Materialien, die ich schon habe, die ich dann vielleicht nochmal vervielfältigen kann, ist ein ganz spannender Aspekt, der zu Zugänglichkeit sicherlich führt. Der zweite Aspekt, wo wir, glaube ich, sehr viele Chancen haben, ist, dass wir hier so diese Vision eines personellen Tutors eigentlich noch mal mehr sehen, als es davor möglich war. Also das ist jetzt kein neues Konzept, das gibt es auch schon sehr, sehr lang. Es gibt auch schon sehr lang quasi Forschung über KI in der Bildung. Aber durch diese Sprachmodelle und auch gerade diese Interaktion mit dieser Art von Chatbot haben wir einfach eine ganz andere Zugänglichkeit. Und diese Systeme sind halt jeden Tag verfügbar und werden nicht müde. Die haben auch keinen irgendwie, werden nicht gelangweilt von, weil sie jetzt schon zum 10. Mal die gleiche Frage kriegen. Und ich glaube, hier haben wir schon mal eine große Chance, wenn wir das in der Breite verfügbar machen können und auch quasi mit Kontext füttern können, der quasi zu den Fächern passt, gibt es hier eine ganz andere Art, quasi einen neuen Akteur im Lernprozess, der die einzelnen Personen unterstützen kann.
Das auf jeden Fall. Aber meinst du, dass in dem Zusammenhang letztendlich auch KI dazu beitragen kann, den Offenheitsgedanken, also der Gedanke, der ja hinter OER steckt, weiterentwickelt wird, beziehungsweise sich anpasst?
Ja, also ich denke, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf die Herausforderungen, die wir davor aufgemacht haben, also gerade Richtung sowas wie Nachnutzbarkeit, kann ich mir gut vorstellen, dass wir eben durch diese Tools, nennen wir wieder generative Sprachmodelle, durchaus auch weitere Möglichkeiten haben, sei es jetzt zum Beispiel Anreicherung von Metadaten oder auch Erstellung von Materialien, Skripte, Aufgaben, Bilder, die eben quasi ja nochmal mehr auch diesen Offenheitsgedanken unterstützen und die Individualisierung unterstützen. Ich denke, trotzdem muss man hier auch genau hinschauen, weil viele der Modelle, also reden wir von ChatGPT und so weiter, sind natürlich geschlossen. Also das ist ein bisschen, da prallt jetzt quasi Closed Source auf offene Lernressourcen. Da muss man auch wirklich auch genau schauen, ob man Dinge, die man da generiert, überhaupt verwenden kann, von einem rechtlichen Aspekten. Also da sind echt auch noch viele Fragen offen. Das wird sich auch, glaube ich, viel noch entwickeln. Wir sehen eine unheimliche Dynamik. Es ist schwer vorhersehbar, wie sich das auch in den nächsten Monaten weiterentwickelt.
Das auf jeden Fall. Also gerade der Aspekt, den du genannt hast, ist, es verändert sich ja einfach alles so viel und so schnell und es sind noch viele, viele offene Fragen, die beantwortet werden müssen. Und es geht ja da in dem Fall nicht nur um OER, sondern auch um ethische Fragen, um das, du hast eben angesprochen, Datenschutzrichtlinien und so weiter. Wann darf ich welches generierte Bild benutzen? Darf ich es überhaupt? Und ja, ich glaube auch, dass da was du eben gesagt hast, auch so rund um den Offenheitsgedanken noch, ich sag mal, viel Luft nach oben ist, was die Entwicklung angeht. Aber so wie du es gesagt hast, das, was passiert, ist uns wahrscheinlich allen klar. Ne? Ich mache mal so einen kleinen Sprung, weil du arbeitest ja am Artificial Intelligence Lab der Otto von Guericke Universität in Magdeburg. Und die Frage, die ich mir jetzt so als Außenstehende stelle, ist letztendlich, was machst du da eigentlich?
Ja, ich würde ja gern sagen, das frage ich mich auch manchmal, aber nee. Also generell am Artificial Intelligence Lab ist natürlich quasi ein fancy way of saying künstliche Intelligenz, also Labor für künstliche Intelligenz, Lehrstuhl für künstliche Intelligenz. Wir sind als Lehrstuhl sehr breit aufgestellt, also meine Kollegen, Kolleginnen forschen in unterschiedlichen Fachgebieten, sei es jetzt KI und Spracherkennung, Sprachanonymisierung. Wir haben auch im medizinischen Bereich Anwendungen. Ich selber beschäftige mich mit KI und Bildung als großes ganzes Thema. Das hatte quasi zwei Aspekte. Auf der einen Seite quasi Bildung über KI, wo wir auch diese OER-Gedanken natürlich rein platzieren. Und der andere Aspekt ist dann KI als Technologie in der Bildung. Also wie kann eine Technologie wie KI quasi Lernen unterstützen, Lernprozesse unterstützen. Und das ist so ein bisschen das, was ich täglich mache. Also ich bin Doktorand und zusätzlich bin ich auch noch der Projektkoordinator eines Verbundprojektes, das einen Studiengang zu KI in den Ingenieurwissenschaften entwickelt hat und jetzt betreut.
Das ist echt nicht langweilig in deinem Alltag.
Das Gefühl habe ich auch.
Genau, auf den Studiengang, da wollen wir nachher auch noch kurz zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz interessanter Punkt, um da nochmal so ein bisschen tiefer einzutauchen, weil, also ich persönlich kenne jetzt nicht unzählige Leute, die einen Studiengang entwickelt haben. Deswegen ist es umso spannender, da einfach auch gleich nochmal ein bisschen drüber zu reden.
Absolut. Aber was würdest du jetzt sagen? Du hast ja schon eben kurz darüber gesprochen, so in Richtung Chatbots und etwas, was sich für mich so angehört hat wie adaptive Lehre / Learning Analytics. Sind das so die drei Bereiche praktisch, die wo künstliche Intelligenz deiner Meinung nach in der Zukunft die in der Hochschulbildung eine Rolle spielen könnten? Und was gibt es da sonst noch?
Also es gibt natürlich auch noch weitere Anwendungsfälle. Also ich denke auch viel an Prüfungswesen, also hier quasi Richtung, muss jetzt nicht immer mit KI sein, aber automatisierte Bewertung von Prüfungen, dann auch hin, viel mehr hin zu auch kleinschrittigeren Prüfungen. Also aktuell sind wir ja sehr stark in dieser Diskussion, okay, prüfen wir eigentlich das Richtige und wie ist eigentlich unsere Prüfungskultur? Also fokussiert die eigentlich viel mehr auf Noten statt auf Lernen und wie wollen wir das gestalten? Und daher kommen im Übrigen auch diese ganzen Diskurse über KI und Prüfungen. Ich denke, das ist eigentlich so, wenn wir mal unsere Prüfungskultur überdenken, dann haben wir vielleicht ganz andere Diskussionen. Aber genauso dieses automatische Prüfen, denke ich, sehr spannender Aspekt, gerade um auch Lernen zu unterstützen. Learning Analytics ist ja immer quasi die Grundvoraussetzung, um eine Adaptivität zu machen. Das heißt, ich versuche irgendwie so einen Lernstand zu ermitteln. Inwiefern wir das dann in der Größe sehen, weiß ich nicht. Da steckt auch schon wirklich der Teufel im Detail. Ich denke auch, dass wir tatsächlich in diesen ganzen administrativen Prozessen auch viel noch Potenziale haben, also sei es jetzt irgendwie Verwaltung, sei es aber auch quasi, was wir in der Betreuungsleistung als Lehrende tun, dass man hier auch quasi mit gewissen Tools unterstützen kann, um dann eben immer mit dieser Idee von, okay, ich schaffe Raum für Dinge, die ich eigentlich tun will und kann vielleicht gewisse Lernszenarien, die ich jetzt nicht skalieren kann, eben skalieren. Also so Projekte hatte ich vorhin schon erwähnt, ist so ein Thema. So aktuell können wir halt nicht wirklich in der Breite Projekte anbieten, weil es einfach nicht so gut skaliert. Ich brauche viel zu viel Betreuungsleistung und ich hoffe, dass das ist quasi so eine Entlastung und dann Schaffung für neue Räume ist.
Also ich fand das mit dem Chatbot eben schon total spannend, was du angesprochen hattest, so als First-Level-Support praktisch. Ne? Es muss ja nicht sein, dass das wirklich den kompletten Kontakt abnimmt, was wahrscheinlich sogar gar nicht gewollt ist und auch nicht positiv wäre. Aber wirklich so als First-Level-Support, dass man als Studierende oder Studierender sich einfach mit so den einfachen Fragen, sage ich jetzt mal, dann an diesem Chatbot wenden könnte, das hat schon irgendwie was, finde ich ganz spannend.
Ja, ich kann vielleicht nochmal so eine Gedanken dazu ergänzen, weil was ganz interessant ist, ist, dass jetzt so die ersten Indizien, also ist jetzt noch nicht alles so hundertprozentig untersucht, aber die ersten Indizien zeigen schon, dass das auch eine andere Interaktion ist, weil ich natürlich weiß, dass ich auch mit quasi einem Chatbot spreche als Lernender. Und ich stelle in dem Moment viel schneller und einfacher Fragen. Das heißt quasi, ich denke mir nicht, vielleicht sollte ich das jetzt nicht fragen, weil dann denkt der Lehrende, dass ich irgendwie doof bin. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz interessante Sache, dass da auch neue Dynamiken, die wir sicherlich auch nochmal ein bisschen besser untersuchen müssen von der Lernforschung, auch eintreten. Und ja, ich finde eigentlich diesen Gedanken von, wir haben auf einmal einen neuen Akteur im Lernprozess, sehr, sehr spannend.
Das ist wirklich super spannend, ja.
Also auch diese Tatsache, wie du sagst, dass man, ich sag mal, dass die Hemmschwelle vielleicht geringer ist und dass man sich weniger Fragen über sich selbst stellt oder das hatte doch jemand schon mal gefragt, das kann ich jetzt nicht nochmal fragen, so da glaube ich auch, dass viele neue Möglichkeiten entstehen oder vielleicht auch Unsicherheiten, die teilweise im Raum standen bisher, so ein bisschen abgefedert werden können aufgrund der Tatsache, dass man da jemanden komplett Neutrales fragen kann, ohne die Angst haben zu müssen, dass es in irgendeiner Form Einfluss auf den weiteren Bildungsverlauf hat. Das ist spannend. Und du hast es auch gerade gesagt, also dieser neue Raum für Dinge wird ja erleichtert durch unterschiedliche Technologien, unterschiedliche Tools. Eine allgemeine Frage, die uns immer wieder interessiert, ist, in welcher Form nutzt du denn KI persönlich oder auch so in deinem Arbeitsumfeld? Gibt es da KI-Tools, die du besonders gerne einsetzt, weil du sagst so, hey, das ist das Tool, das mir den Alltag erleichtert?
Ja, klar. Also klar nutze ich auch KI-Tools, unterschiedliche Art. Also ich probiere auch immer mal wieder neue Tools aus, auch weil es für mich immer spannend ist, so was ist jetzt der neue Take oder wie setzen sie jetzt quasi diese Grundtechnologie, die ja im Sinne dann oft die gleiche ist, sei es irgendwie generative Sprachmodelle oder Bildgenerierung, steckt sozusagen die Technologie, ist immer die gleiche. Was man dann in der Anwendung macht, ist immer das Interessante. Also ich nutze es tatsächlich viel, um eben quasi mit Texten zu arbeiten, also viel eigentlich im Sinne einer Verbesserung des Ausdrucks. Ich schreibe natürlich alles auf Englisch, publizieren wir in der Regel. Da ist es schon hilfreich, einfach nochmal so alternative Formulierungen, so was normalerweise vielleicht jemand, der irgendwie ein Lektorat auf meinen Text macht, kriege ich jetzt quasi in Sekundenschnelle und in meinem Prozess. Manchmal spiele ich auch ein bisschen in eine Richtung quasi wirklich eine Konversation zu führen, gerade mit einem Chatbot, nenne ich es jetzt mal. Ich würde jetzt keine spezifischen Tools, also vielleicht Tools, wenn man will. Ich nutze sicherlich ChatGPT, Perplexity auch quasi. Und offene Modelle, Hugging Chat hat ja quasi so eine Tool an offenen Sprachmodellen. Also da quasi in so eine Interaktion zu gehen und mal zu schauen, okay, hier ist eine Idee, was sind denn die Schwachstellen davon? Also was ich vielleicht quasi in der Interaktion mit einem Kollegen, Kollegin machen würde, Was denkst du denn darüber jetzt? Oder wie könnte man das vielleicht nochmal aus einem anderen Blickwinkel sehen? Und was ich da ganz spannend finde, ist, es ist jetzt nicht so, dass ich diese Sachen dann direkt einfach weiternehmen kann, aber es löst einfach was aus. Also es ist ja immer so, wenn ich eine Interaktion auch mit einer Person habe in einem Gespräch, ist es immer so ein Auslöser von, ah ja, okay, da ist nochmal was und da denke ich dann über irgendwelche anderen Dinge nach. Und das ist schon interessant zu sehen, auch in einem quasi ja Entwicklungsprozess von Ideen, von Gedanken, dass das schon was ausmachen kann. Ich würde das jetzt nicht irgendwie messbar machen können, aber ja, das ist so das. Und der dritte Aspekt für mich wäre durchaus für Literatur, einfach um nochmal zu sehen, okay, gibt es noch weitere Paper, die ich irgendwie übersehen habe. Es gibt ganz spannende ja Literatur, Tools, also von Research Rabbit bis hin Elicit ist eigentlich auch ein ganz spannendes Tool, das quasi so ein bisschen den Ziel hat, so Interventionen auch zu beurteilen. Und ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal genug.
Ich glaube, das fasst auf jeden Fall schon gut zusammen. Gerade so dein zweiter Aspekt, so dieses, ich musste da so ein bisschen an Tischtennisspiel denken, was du gesagt hast, man schmeißt so eine Idee rein und so was so im Austausch entsteht, so dieses, ach ja stimmt, da habe ich überhaupt noch nicht dran gedacht. Da muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken und so entwickelt sich ja diese Idee immer weiter und die Möglichkeit, dass darauf jetzt immer zugreifen zu können und nicht immer erst zu warten, so jetzt sehe ich meinen Kollegen aber erst wieder nächste Woche, weil der ist auf Fortbildung, in Urlaub oder wo auch immer. Das finde ich echt, ja, also für mich ist es ein riesengroßer Mehrwert und ich finde es immer wieder schön, wenn andere, so wie du jetzt dann auch erzählen, dass es ihnen genauso geht, also dass es da einfach, ja, oder teilweise fängt es ja auch schon an, so diese Angst vorm weißen Blatt, einfach so dieses, ich schmeiß mal was rein und guck mal, was passiert. Und ja, finde ich spannend.
Ja, ich auch so. Also ich fand das, ich musste eben auch schmunzeln, als du das erzählt hast, so dieses Ping-Pong-Spiel. Weil ich habe nämlich gerade erst gestern mir so einen alten Chat nochmal durchgelesen, den ich mit einer KI geführt habe. Und das ging über Tage tatsächlich. Und der Beginn war komplett anders von der Idee als das Ende letztendlich. Und das war so spannend zu sehen, wie viel Selbstreflexion praktisch dann auch stattfinden kann, einfach nur durch dieses Gespräch mit einer virtuellen Person. Also super interessant. Und gerade auch dann im wissenschaftlichen Arbeiten macht das absolut viel Sinn, einfach mal so seine Ideen auszuprobieren. Finde ich super spitze.
Ja, also vielleicht nur eine ergänzende Sache, die mir gerade noch einfällt in dem Kontext. Ich finde es halt auch interessant, also man muss natürlich immer sich bewusst machen, dass es hier immer noch sehr die Wahrscheinlichkeit quasi im Hinterkopf haben. Also wir sind natürlich irgendwo immer in diesem gleichen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Es werden jetzt da nur durch diese Interaktion dann neue Ideen generiert, nicht von dem Tool selber und wir nutzen auch nicht die Ideen einfach weiter. Aber ich finde auch einfach diesen Aspekt von sich Fragen stellen lassen, kann man ja auch quasi als Prompt jetzt mal so designen, immer sehr hilfreich, also quasi wirklich, okay, ich stelle mir drei Fragen dazu, dann habe ich so sofort diese Rolle eines Coaches, der mir eigentlich hilft, hier irgendwie zu einer Lösung zu kommen, mir aber keine Lösung gibt.
Das ist auch klasse, ja. Das muss ich auch mal ausprobieren, das gefällt mir, der Ansatz. Schön. Aber das ist tatsächlich auch was ich schon häufiger mal beobachtet habe, wenn ich so Videos gesehen habe dazu, wie KI tatsächlich auch eingesetzt wird praktisch. Also wenn irgendwo ein Hersteller von einer KI oder irgendwo so ein Unternehmen das KI bereitstellt, ob das jetzt zum Beispiel auch Microsoft ist oder wer auch immer, wenn man da einen kleinen Werbefilm dazu sieht über dieses KI-Tool, in dem Moment wird es häufig so dargestellt, dass etwas generiert wird, aber das Generierte wird nicht so genommen, sondern gleich der erste Schritt ist so, jetzt arbeite ich das Ganze um. Ne? Und das finde ich halt so ganz praktisch, weil so aus Werbeperspektive ist es ja so, dass ne, wenn man ein Werkzeug bewerben möchte, dann zeigt man auch genau, wie sich das Unternehmen das vorstellt, wie es genutzt werden soll. Ne? Und bei der KI fand ich das halt jetzt super spannend, dass gesagt wird, nee, das soll auch umgeschrieben werden. Ne? Das ist nicht, es ist nicht fertig. Ne? Das ist so das ist eine Grundlage, die genutzt werden kann. Fand ich, fand ich super spannend irgendwo aus so diesem Kontext. Ja. Jetzt bist du ja Forschungsfellow am KI-Campus gewesen, oder bist du das noch? Oder jetzt bin ich
ja
mir gar nicht.
Ich bin also ein bisschen komplizierter, das stimmt. Ich war erst, also der KI-Campus hat auch ein Lehrfellowship, das quasi diese das Ziel hat, Nachnutzung von Materialien im KI-Campus zu erproben. Und inzwischen, ich glaube, wirklich neu seit Mitte letzten Jahres gibt es ein Forschungskolleg, wo sich quasi wirklich, ich glaube, wir sind 14 Personen, die sich zusammengetan haben und sich mit dem Thema KI-Kompetenzen auseinandersetzen. Quasi Forschung über KI-Kompetenzen aus unterschiedlichen Blickwinkeln machen, und der KI-Campus ist dann sozusagen so ein bisschen die organisierende Person und profitiert natürlich auch von der Forschung. Wir nutzen dann teilweise auch Daten vom KI-Campus, um eben Fragestellungen zu beantworten. Ja.
Mhm. Super. Und wenn ich das richtig verstanden habe, du hast ja eben auch schon mal so ganz kurz drauf angesprochen, habt ihr da ein Projekt, an einem Projekt gearbeitet, wo es um KI-Anwendungsprojekte ging. Was bedeutet das? Also was habt ihr da genau gemacht?
Genau, das war jetzt im Kontext des Lehrfellowships. Und die Lehrfellows stehen in der Regel immer unter einem gewissen Thema. Und unser Thema war quasi Anwendungsprojekte als großes Ganzes. Das heißt, diese Lehrfellows damals hatten alle quasi eine Anwendung oder ein Anwendungsprojekt in ihrer Lehre und haben diese mit KI-Campus-Materialien untersetzt. Und wir haben dann ganz spezifisch mit drei Lehrenden aus den Ingenieurwissenschaften mal draufgeschaut und geschaut, okay, wie sind unsere Projekte quasi strukturiert und wie ist die Interaktion mit quasi OER-Materialien, und so ein bisschen quasi konzeptionell mal, wie gestaltet sich das und was sind quasi unsere Erfahrungen. Das ist also ein bisschen eher ein Erfahrungsbericht, weil es keine empirische Forschung, aber trotzdem ganz interessant. Genau, so viel. Ich kann auch gleich noch mehr zeigen, aber...
Ja, super gerne. Also das hat uns schon echt interessiert, als wir darüber gesprochen haben. Aber vielleicht auch so die Frage noch, wo kann man sich das denn überhaupt anschauen? Also bevor du noch mehr dazu erklärst.
Also generell sind quasi diese ganzen Themen oder was erarbeitet wurde in den Lehrfellows auch als Publikation quasi rausgekommen auf dem KI-Campus, kann man sich das anschauen. Bei den Publikationen, ich weiß nicht ganz genau, wie es heißt, aber das ist vielleicht auch ein ganz spannender Einblick, so unterschiedliche Projekte mal zu sehen, weil das war wirklich domänenübergreifend. Also wir hatten von Kunst bis Musik, wir waren aus den Ingenieurwissenschaften, wir hatten dann auch noch Neurowissenschaften als Projekt. Also da sieht man auch wirklich unterschiedliche Projekte und kann sich so ein bisschen Inspiration holen. Das, was ich jetzt referenziere, ist eine Studie, die haben wir auch veröffentlicht, kann ich auch gerne bereitstellen. Da haben wir uns einfach wirklich mit dem so ein bisschen damit beschäftigt, was macht das auch mit den Lehrenden und was sind sozusagen dieses Thema, also dieses On-Demand-Modell von OER ist dann quasi daraus entstanden, wirklich mit dieser Idee, okay, ich habe eigentlich als Lernumgebung, als Lernziel dieses Projekt, und das ist auch nur das, was ich mir am Ende anschaue. Es ist mir eigentlich egal, ob die Studierenden dann jetzt noch diese OERs anschauen oder nicht. Mir ist wichtig, dass sie am Ende dieses Projekt lösen können. Und das ist eine ganz andere Art, darüber nachzudenken. Und On Demand heißt ja quasi so dieses klassische Netflix. Ich habe eigentlich erstmal so eine Auswahl, die ist irgendwie vielleicht auch personalisiert, kuratiert für mich. Aber ich kann mir selber den Zeitpunkt entscheiden, ich kann mir selber entscheiden, okay, auf was für ein Niveau, welchen Ausschnitt brauche ich jetzt, und ich muss jetzt nicht irgendwie nachweisen, okay, ich habe diesen Kurs da angeschaut. Und das ist natürlich eine ganz spannende Art, darüber nachzudenken. Es gibt da auch tatsächlich erste Ansätze, wie ich weiß, in Australien, wo sie versucht haben, einen ganzen Bachelorkurs mal so aufzustellen. Das heißt, die bewerten wirklich nur so gewisse Kompetenzstufen, aber wie die Studierenden da hinkommen, ist erstmal den Studierenden überlassen. Finde ich einen ganz spannenden Ansatz.
Super. Mhm. Das auf jeden Fall.
Vielleicht ein spannender Aspekt, den ich mal rausgreifen kann aus diesem aus dieser Studie. Wir haben dann so ein bisschen drüber nachgedacht, okay, wenn wir jetzt über OER, vor allem klassischerweise jetzt Videos als Format von OER, es ist nur ein Format, darüber nachdenken und das als Wissensvermittlung nutzen, dann entsteht eigentlich interessanterweise, wenn man über das didaktische Dreieck nachdenkt, dann hat man quasi auf einmal nochmal digitale Lerninhalte, sozusagen ein ja, quasi so ein neues Tetrahedron ist das, glaube ich, dann. Und wenn man dann jetzt noch darüber nachdenkt, dass diese digitalen Lerninhalte dann auch noch eine andere Lehrperson haben, dann hast du nochmal eine digitale lehrende Person und dann haben wir so ein, eine Pyramide anstatt ein Dreieck. Das in meinem Kopf ist es jetzt, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wenn ich das jetzt so erzähle, aber das ist eine ganz interessante Dynamik. Das heißt, man hat auch ganz neue Dynamiken in diesem Lernprozess, die man sich dann nachdenken oder mitdenken muss.
Das ist ein richtig spannender Ansatz. Klasse.
Ja, und so wie du es gesagt hast, gibt es ja dann auch ganz, ganz neue Perspektiven letztendlich zur Gestaltung von, auch wie du es eben gesagt hast, für Studiengänge, weil einfach viele, viele neue Aspekte mit einbezogen werden und du dann entsprechend auch jetzt nicht mehr diesen klassischen, ich nenne es jetzt einfach mal so, diesen klassischen Vortragscharakter brauchst oder dieses, wie du genannt hast, diese Pflicht, ich muss jetzt alles gesehen haben, obwohl es mich vielleicht gar nicht interessiert in der Hinsicht, weil ich weiß, es bringt mich später auch gar nicht weiter und jeder für sich seine Schwerpunkte rausziehen kann, wenn am Ende man eben trotzdem zu dem Ziel kommt, das eben erwartet wird. Und gerade in der Hinsicht finde ich es nämlich auch total spannend, wenn es für dich passt, dass wir einen kurzen Exkurs in die Studiengangsentwicklung machen, weil du bist ja da als Projektkoordinator eben von einem Kooperationsstudiengang zu AI Engineering, ja, da bist du beteiligt, beziehungsweise mitwirkend, sehr intensiv, was wir so gelesen haben. Und vielleicht so als erste Übergangsfrage, bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen und da vielleicht auch nochmal über diese Vielfältigkeit zu sprechen kommen. Worum geht es überhaupt in dem Studiengang und worauf habt ihr bei der Entwicklung eigentlich besonderen Wert gelegt?
Ja, also der Studiengang AI Engineering beschäftigt sich quasi mit der Fragestellung, wie können wir KI als Technologie in die Ingenieurwissenschaften bringen, also in die unterschiedlichen Bereiche. Also in dem Moment muss man AI Engineering quasi wirklich Engineering als Ingenieurwissenschaften denken. Es ist so ein bisschen doppelt besetzter Begriff. Das heißt, es geht uns darum, quasi KI in die Anwendung in wirklich Unternehmenskontext, sei es jetzt irgendwie in der Fertigung, aber auch in anderen Bereichen zu bringen. Und in der Studiengangsentwicklung haben wir eigentlich überlegt, okay, welche Kompetenzen bringt jede Hochschule mit? Also wir haben so quasi gewisse Kompetenzfelder an den Hochschulen identifiziert. Das sind die Personen, die dann auch in dem Projekt schon beteiligt waren. Und der Studiengang ist quasi so gestaltet, dass diese Kooperation quasi diese Kompetenzfelder in den Vordergrund stellt. Das heißt, wir fangen irgendwo mit einer gemeinsamen Basis an. Man muss irgendwo erstmal gewisse Grundlagen legen und danach können die Studierenden an eine der 5 Hochschulen eine Vertiefung wählen. Und diese Vertiefung ist wirklich sehr unterschiedlich. Also es geht von KI in den Agrarwirtschaft und Technik bis hin zu KI, Biomechanik und Smart Health Technologies oder auch ja, KI in Fertigung, Produktion, Logistik, Green Engineering haben wir noch und mobile Systeme und Telematik. Das heißt, wir haben wirklich auch eine sehr starke Breite und diese Breite ist eben nur möglich, weil wir hier auch mit 5 Hochschulen eine Kooperation haben. Mhm.
Aber ich stelle mir die Frage, ich glaube, die ergibt sich automatisch und du hast ja auch nicht zum ersten Mal gehört, AI Engineering, also ich gehe jetzt mal von dem Überbegriff aus, jetzt gar nicht von diesen Unterbereichen. Das ist ja an sich ein Themenbereich, der sich, wir hatten es vorhin gesagt, fast täglich weiterentwickelt. Wie kann man es denn schaffen, dass so ein Studiengang, der auf so, ich sag mal so modernen und so schnelllebigen Themen basiert, trotzdem aktuell bleibt?
Ja, also ist natürlich eine berechtigte Frage, die wir uns auch immer stellen. Ich denke, wenn man darüber nachdenkt, wie so ein Studiengang gestaltet ist, dann ist ein Studiengang ja erstmal auf der einen Seite eine organisatorische Einheit, das heißt, man hat irgendwie diese ganzen rechtlichen Sachen, dann hat man das Curriculum. Das Curriculum ist quasi die Zusammenstellung der Module. Und diese Änderungen, die sind zwar schon grundlegend, aber viele der Dinge kann man auf Modulebene abfangen. Das heißt, wenn wir sozusagen, KI ändert sich jetzt nicht komplett, also diese Grundtechnologien, dieses grundlegende mathematische Verständnis oder unterschiedliche Arten in der Informatik quasi über künstliche Intelligenz nachzudenken, das wird sich jetzt nicht so schnell ändern. Die Anwendungsfälle ändern sich sehr schnell und ich glaube, hier ist es einfach unsere Aufgabe, dass wir hier auch am Puls der Zeit bleiben und auch bereit sind, immer wieder die Module auch zu aktualisieren. Wir arbeiten in dem Studiengang auch sehr stark mit Projekten. Also wir haben wirklich auch einen Projektstrang, der sich durch das Studium zieht. Und das ist natürlich auch nochmal so eine Möglichkeit, wo man immer wieder schauen kann, okay, kann ich jetzt hier irgendwie nochmal einen neuen Aspekt mit reinbringen oder auch mit neuen Technologien arbeiten. Aber es ist halt auch wichtig, dass wir reden jetzt hier nicht unbedingt nur von generativer KI, sondern zu diesem technischen Bereich sind auch einfach viele Sachen, die viel einfacher sind. Also da reden wir über Entscheidungsunterstützung mit irgendwie Entscheidungsbäumen oder so. Da kann man auch schon sehr viele kleine Mehrwerte holen. Und viele Unternehmen sind auch erstmal auf dem Level happy, wenn man damit anfängt.
Das stimmt.
Ja. Und wenn man so einen Studiengang entwickelt, dann ist es ja auch ganz wichtig, dass man so den Blickwinkel von Studierendenseite aus mit einnimmt und das alles auch mitdenkt. Gab es da irgendwo etwas, wo du gesagt hast, da habe ich etwas Besonderes festgestellt, wie man an das Thema KI am besten drangeht?
Also ich denke, dass es, also Studierendenpartizipation ist, glaube ich, erstmal unabhängig von KI zu sehen. Aber es ist natürlich wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass das am Ende der entscheidende, die entscheidende Personenkreis ist, an dem man das auch irgendwo ausrichten muss. Das heißt, wir haben halt versucht, sehr viel auch Gespräche zu führen, quasi vorab. Es war schwierig, weil es ist natürlich ein neuer Studiengang, ist mit einem Kompetenzprofil, das es irgendwo so nicht ganz gibt. Das heißt, da muss man auch mal erstmal die richtigen Personen finden. Und ja, ich denke, am Ende ist es immer so, alle Personen in den Prozess gleichermaßen zu involvieren, ist wichtig. Und meine Erfahrung hat nur gezeigt, dass es auch wichtig ist, sich wirklich die Zeit zu nehmen, auch einzeln mit den Studierenden zu sprechen. Also quasi in einem Kreis, wo es jetzt nicht ist, okay, Professorin A, Professor B und dann sitzt da noch ein Student und wenn der mal was sagt, dann kriegt er gleich einen bösen Blick. Also ich glaube, da ist wirklich auch eine Frage von Raum schaffen und diese Dinge da auch ernst nehmen.
Ja, ja. Und wie kann man sich das wie muss man strukturell und vielleicht auch didaktisch vorgehen, um so die Wünsche, Ziele und Bedürfnisse von in so einem Studiengang unterzubringen?
Ja, also ich kann vielleicht mal berichten, wie wir unsere Studiengangsentwicklung gemacht haben. Das ist jetzt sicherlich ein Beispiel, das vielleicht auch anderen Personen helfen kann. Also wir haben tatsächlich sehr strukturell gearbeitet mit einem Partizipationsformat, das heißt Curriculumswerkstatt. Das bedeutet eigentlich, dass man quasi über mehrere Workshops oder Werkstätten, wie es dann ja eigentlich heißt, quasi sich dem Studiengang annähert. Wir haben angefangen, erstmal ein Kompetenzprofil zu entwickeln, also was sollen die Absolventinnen am Ende können. Und das stimmt man dann immer ab quasi mit diesen Teilnehmern der Curriculumswerkstatt. Und diese Teilnehmenden können Lehrende sein, können irgendwie Personen sein, die da irgendwo fachlich qualifiziert sind, können eben auch Studierende sein, können aber durchaus auch mal externe Personen sein, so wie Industrievertreterinnen oder das ist eigentlich relativ offen. Und dann von dort geht man eigentlich wirklich so schrittweise weiter und überlegt, okay, wie wollen wir diese Grundstruktur, wie wollen wir das ausrichten, wie schaut es aus, wo passieren welche Dinge, also dieses Kompetenzprofil auch mal runtergebrochen, okay, wo stehe ich irgendwie nach 3 Semestern, wo stehe ich nach 6 Semestern? Und dann geht man halt schrittweise immer mehr feingranularer hin zu einer Zusammensetzung von Modulen. Und natürlich muss man irgendwann auch den Realitätscheck machen und sich in die Augen schauen und sagen, okay, wir können halt jetzt nicht den ganzen Studiengang neu mit Modulen besetzen. Also das ist halt von der kapazitären Seite nicht möglich, zumindest jetzt an unseren Hochschulen, die da beteiligt waren. Und dann muss man auch schauen, okay, wo kann ich jetzt welche Module da reell auch reinsetzen und passt es dann trotzdem noch in dem Gesamtbild, was ich mir vorstelle. Das war so ein bisschen die Vorgehensweise. Ich denke, das ist halt primär interessant bei Studiengängen, die interdisziplinär sind, also wo auch wirklich so mehrere Fachkulturen aufeinandertreffen, weil es natürlich ein sehr kommunikatives Format und man nimmt sich vergleichsweise viel Zeit damit, diese unterschiedlichen Aspekte, sei es jetzt Kompetenzprofil, aber auch curriculare Zusammenstellung auszuhandeln. Und ja, also so sind wir vorgegangen und ich denke, dass es das in Richtung Partizipation auch ein spannendes Format ist. Wir machen tatsächlich gerade noch eine Studie, wo wir schauen, wie gut es hat es geklappt und interessanterweise schauen wir gerade, ob jetzt Lehrende, die an der Curriculumswerkstatt beteiligt waren, die Qualität des Curriculums am Ende besser einschätzen als Lehrende, die nicht beteiligt waren. Also so, was macht das auch aus, sozusagen in meinem Verständnis und wie finde ich mich auch wieder in diesem Curriculum?
Kann ich da mal fragen, wie lange ihr an der Studiengangsentwicklung gesessen habt, also so insgesamt, das bis der so von der ersten Zusammentreff, wo eben dieses Kompetenzraster entstanden ist, also ich sag mal so von der Zielbasis bis hin zur jetzt können wir loslegen?
Ja, also man muss immer dazu sagen, dieser Studiengang ist natürlich ein gefördertes Projekt auf der Bundesländerinitiative KI in der Hochschulbildung. Das heißt, wir haben jetzt im Vergleich zu wahrscheinlich dem Großteil der Studiengangsentwicklungen relativ viel Ressourcen auf diesem Projekt. Mhm. Das Projekt ist 2022 gestartet. Der Studiengang ist jetzt im Wintersemester 23 angelaufen. Und ich würde sagen, jetzt so die reine Curriculumsentwicklung haben wir etwa in so 7 Monaten gemacht. Also es war schon sehr intensiv. Es ist auch jetzt wirklich, ich würde sagen, in dem Kontext dann kein Referenzbeispiel, weil da muss man wirklich im Hinterkopf haben, dass dann 2, 3 Personen allein diese Betreuung, Vorbereitung, Nachbereitung dieser Werkstätten gemacht haben. Das hat man jetzt nicht im Normalfall. Aber uns war eben wichtig, weil wir wussten, okay, das ist halt ein Thema, da arbeiten jetzt viele Personen auch dran, dass wir den Studiengang sehr schnell an den Start bringen. Und deswegen war das so ein bisschen die Timeline, ja.
Aber ich meine, so wie vieles ist es ja letztendlich auch so, dass wahrscheinlich der Studiengang in sich auch noch weiter wächst. Ne? Also ihr merkt ja auch dann jetzt in der Praxis, wo es möglicherweise Dinge gibt, die noch nicht so funktionieren, die ihr euch vielleicht auch anders vorgestellt habt oder die teilweise sogar besser funktionieren als gedacht und die man weiter intensiviert. Ich denke, da gibt's ja auch noch Stellschrauben, wo ihr dann jetzt in den nächsten Monaten dran drehen könnt.
Ja, absolut. Also man muss sich das auch immer vor Augen führen. Also wenn wir jetzt über eine Konzeption reden, das ist halt, ich mache mir ein Bild, wie ich mir sozusagen die Idealwelt vorstelle und die reelle Implementierung dieses Studiengangs hängt ja so viel von anderen Faktoren ab. Also das hängt dann davon ab, wie ist der Lehrende oder die Lehrende in dem Bereich, versteht die auch, okay, wie bin ich jetzt gerade positioniert, wo kommen die Studierenden her, wie sehr hat sie auch überhaupt eine Möglichkeit, so eine Anpassung auch vorzunehmen, so eine Einordnung. Ne? Also es kann ja auch sein, dass jetzt irgendwie, sind auch durchaus Fächer dabei, die jetzt für mehrere Studiengänge angeboten werden. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, okay, für diese Studierenden gebe ich jetzt diesen Kontext noch mit. Also das ist wirklich auch sehr spannend. Da sind wir auch sehr nah dran und müssen sicherlich auch noch nachsteuern. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Super. Ich finde es auf jeden Fall total schön, dass es diesen Studiengang gibt, weil Jenny und mir hatte, also es ist ja in der letzten Zeit öfter vorgekommen, dass wir eine Episode gemacht haben zu KI und da ist tatsächlich eine E-Mail bei uns angekommen, wo gefragt wurde, ob wir Tipps geben können, wie man sich weiterbilden kann zu KI, um dann auch später irgendwo jobtechnisch in diesem Bereich etwas machen zu können. Und da seid ihr mit eurem Studiengang ja wirklich eine gute Anlaufstelle. Das ist total spitze. Wie kann man sich das vorstellen? Ist der Studiengang direkt vor Ort bei den Partnerhochschulen? Weil es ist ja ein Verbundprojekt, ne? Ein Partnerprojekt. Oder läuft das Ganze hybrid oder online? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also der Studiengang ist erstmal in Präsenz angedacht. Der wird natürlich auch unterstützt sozusagen mit, ja, also ich meine, neu modernen Lernmethoden, also im Sinne von, dass man vielleicht mal so Flipped Classroom macht, dass man gewisse Dinge irgendwo anders gestaltet, Wissensvermittlung vorlagert. Aber generell sind die Studierenden vor Ort und in der Kooperation funktioniert das Ganze so, dass die Studierenden die ersten vier Semester quasi an der Uni Magdeburg sind, dort eben ihr Grundlagenstudium haben. Und dann entscheiden sie sich für eine der Vertiefungen und die Vertiefung ist dann wiederum vor Ort an der Hochschule, die Vertiefung anbietet. Der Grund, wieso wir das so machen, ist einfach, dass wir hier auch quasi unglaublich spannende Labore haben, die wir eben nutzen können. Also wenn wir über Agrar, Wirtschaft und Technik zum Beispiel reden, da reden wir zum Beispiel über Versuchsfelder, die haben Drohnen, wo sie dann irgendwie mit denen dann über die Felder fliegen können, Daten aufnehmen. Und ich glaube, das gehört halt auch dazu, gerade jetzt in den Bereich der Ingenieurwissenschaften, dass man diese Dinge auch quasi von einem technischen Handling auch erlebt. Und da ist es eigentlich, glaube ich, auch eine spannende Chance, vor Ort zu sein.
Das auf jeden Fall. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man da den Bereich oder für den du vor allem ja auch zuständig bist, so den KI-Kompetenzen. Man erwirbt ja da garantiert jede Menge KI-Kompetenzen im Rahmen von dem Studiengang. Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Kompetenzen, die Studierende im Zeitalter von KI entwickeln sollten?
Ja, also ich wollte es davor auch schon ein bisschen ansprechen. Was ich interessant finde, ist, was wir gerade sehen, ist, Studierende arbeiten auf der einen Seite jetzt viel mehr mit so generativen Tools. In ihrem reellen Studium, im Fachkontext, ist KI noch wenig thematisiert. Und das ist, glaube ich, das, was sich in den nächsten Jahren auch viel stärker verändern wird und muss. Also, dass ich jetzt quasi, sei es jetzt in der Medizin, gibt's irgendwie wurde vor kurzem eine Studie gemacht, wie ist die Nutzung von generativen Tools in der Medizin und dann auch, wie findet ihr, kommt es in eurem Studium vor? Hat auch gezeigt, okay, die Studierenden nutzen es sehr viel, aber es kommt halt nicht im Fachstudium vor, weil es einfach nicht, gerade kein Platz ist oder wie auch immer. Und das ist natürlich so eine relativ interessante Lücke, die da auftritt, weil wir werden natürlich in der Realität, im Arbeitsalltag viel mehr auch diese Tools nutzen. Ja. Und wir müssen in dem Fachkontext darauf vorbereitet werden, weil diese Anwendungen im Fachkontext sind einfach nochmal ein bisschen spezieller, ein bisschen anders untersetzt, auch mit den Implikationen, als jetzt ein bisschen hier mit ChatGPT rumzuspielen. Zurück zu den Kompetenzen. Ich denke, hängt sehr davon ab, was man am Ende damit machen will. Es ist für meine Warte immer wichtig, dass man zum ersten Mal versteht, okay, was heißt das, wenn wir über KI sprechen? Wo ist sozusagen eine Anwendung? Wo ist KI drin? Wo ist quasi nicht KI drin? Weil auch heutzutage nutzen wir schon sehr viele Sachen, wo wir uns vielleicht gar nicht bewusst sind, dass hier durchaus auch Teilkomponenten irgendwie KI unterstützt sind. Ne? Und also das ist so ein bisschen so eine Grundvoraussetzung. Dann der zweite Aspekt ist, glaube ich, zu verstehen, was sind sozusagen die Stärken und auch Schwächen, beziehungsweise Dinge, wo auch Sachen schief gehen können. Also gerade jetzt auch in diesem Umgang mit Sprachmodellen extrem wichtiges Thema. Also zu verstehen, okay, Modelle können irgendwie halluzinieren oder Modelle haben gewisse Biases. Und das halt sich bewusst zu machen. Wir können nicht davon ausgehen, dass jeder das weiß. Und das ist für mich eigentlich aktuell so ein bisschen die größte Herausforderung. Studierende nutzen es einfach so. Und wenn wir das nicht in den Experimentierraum reinbringen, also quasi in die Lehrveranstaltung reinbringen und mit den Studierenden auch damit arbeiten, vielleicht muss es auch schon in der Schule anfangen, dann haben wir auch keine Kompetenz in diesem Umgang. So wie so klassische, vor ein paar Jahren gab es dieses Thema Medienkompetenz oder Suchkompetenz, du musst wissen, wie du gut googelst. So ähnlich kann man das, denke ich, auch sich überlegen. Ich denke nämlich, primär verändert sich auch dieser Zugriff auf Wissen. Und hier müssen wir wirklich einfach nur schauen, okay, wie arbeiten Studierende und was brauchen sie dafür? Und dann eben diese ganzen Implikationen muss man, glaube ich, auch so zumindest eine Idee haben, okay, was bedeutet es jetzt von einer ethischen Perspektive, was bedeutet es vielleicht auch von einer sozialen Perspektive, was sind so rechtliche Sachen, die ich beachten muss, und diese Sachen einfach mal auch zu thematisieren in den unterschiedlichen Kontexten ist für mich so eine Grundvoraussetzung, um dann eben auch Dinge zu tun. Also das wäre jetzt so erstmal ein allgemeines Wissen und dann kann man eben schauen, okay, in meiner Fachdisziplin habe ich vielleicht noch mehr und dann gehe ich vielleicht auch nochmal den Schritt weiter von einem Nutzen hin zu einem Anwenden, hin zu einem, okay, ich sammle vielleicht selber Daten und da gibt es natürlich unterschiedliche Prozessschritte.
Ja, das liegt auf jeden Fall auf einem Spektrum, wenn es um die Kompetenzen geht. Super. Ich habe noch eine Frage. Ich denke, wir müssen auch schon fast zum Ende kommen. Ansonsten haben wir so unseren Zeitrahmen ein wenig gesprengt. Aber etwas, was mir relativ wichtig ist, das ist noch das Thema Open Source. Ne? Also die deutsche Hochschullandschaft, die setzt ja sehr oft auf Open Source Software und das eigentlich auch aus guten Gründen. Also beim VCRP ist es bei uns auch so, dass so das Lernmanagementsystem und das OER-Repositorium und noch ganz viele andere Tools dann auch Open Source Softwares sind. Welche Schritte können Hochschulen in Deutschland gehen, um so den Spagat dazwischen zu schaffen, weiterhin auf Open Source und Datenschutz zu setzen und zusätzlich ihren Studierenden und Lehrenden AI-Services anzubieten, die mit kommerziellen Lösungen auch irgendwie mithalten können? Das ist eine super schwierige Frage.
Ich glaube, wenn ich die Antwort auf diese Frage wüsste, dann wäre ich ein sehr gefragter Mann in der deutschen Hochschule. Ich denke, es ist wichtig, erstmal dieses Thema überhaupt zu thematisieren. Also es ist essentiell, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir in Deutschland Zugänge für unsere Studierenden, vielleicht auch für Schülerinnen und Schüler in den höheren Stufen schaffen können. Und mir ist da halt nochmal sehr wichtig zu betonen, dass wir hier irgendwo auch überlegen müssen, wie können wir das zumindest auf einer Landesebene, wenn nicht sogar deutschlandweit, überlegen. Also es braucht jetzt nicht jede Hochschule für sich selber anfangen, weil die Fragen sind am Ende relativ die gleichen und KI macht jetzt halt auch keine Halt an der Bundesgrenze. Ne? Mhm. Ich denke, was jetzt ja schon teilweise Hochschulen gemacht haben, auf Anbieter zu setzen, die dann im Hintergrund quasi zum Beispiel so einen API-Zugang zu ChatGPT und dann quasi so ein, also es ist quasi eine zwischengeschaltete Plattform, die dann auch quasi diese Chat-Interaktionsfähigkeit hat und in dem Moment ist es dann, sind die Daten quasi in dem Sinne geschützt, dass sie nicht personenbezogen mehr sind, weil ich kann mich dann einwählen, aber es ist quasi für OpenAI jetzt nicht klar, wer ich bin. Es ist quasi dann nicht mehr mit meiner E-Mail oder anderen personenbezogenen Daten verbunden. Ich denke, solche Plattformen kann man sicherlich überlegen. Also wäre es sicherlich sinnvoll, das auf mindestens Landesebene mal sich genau anzuschauen. Und was jetzt Richtung Open Source dann halt spannend ist, ist, dass man hier sich nicht auf Modelle festlegt, sondern so ein Ansatz wie zum Beispiel Hugging Chat. Bei Hugging Chat kann man auch einfach die Modelle relativ einfach auswechseln. Also ich kann jetzt sagen, okay, ich chatte jetzt mit dem Llama-Modell und danach nehme ich ein anderes Modell. Und ich glaube, genau so muss man, wenn man sowas von der Infrastruktur her baut, eben auch bauen, weil die Modelle und die Fähigkeiten dieser Modelle wird sich immer weiterentwickeln und ist jetzt gerade, vielleicht ist OpenAI mit der Führende, aber es wird sich auch sehr schnell in eine andere Richtung entwickeln. Also die Open-Source-Modelle sind auch schon sehr gut und die werden auch weiter performanter. Also da muss man auf jeden Fall schauen, dass man halt keine so langfristigen Entscheidungen in so eine Abhängigkeit, die man nicht will, trifft.
Ich glaube, das braucht es auch bei diesem Open-Source-Gedanken, um dass es langfristig auch funktionieren kann. So diese Nicht-Abhängigkeit und dieses immer wieder weiter steuern können, so wie du es ja auch gesagt hast. Ich glaube, das ist so eine ganz, ganz relevante Basis dafür. Ich mache jetzt auch nochmal so einen kleinen Abschlussspagat. Der geht aber in eine ähnliche Richtung. Nämlich, wir machen das in der Regel so, dass wir immer wieder so ein bisschen wie so ein Mini-Werkzeugkasten am Ende von unserem Podcast mitgeben. So ein, zwei Tipps, die Studierenden, die Lehrenden an Hochschulen helfen können, sich mit dem Thema KI in der Hochschule ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen. Hast du da noch irgendwie ein, zwei Tipps, wie für Personen, die mit KI an der Hochschule arbeiten möchten und ja so, vielleicht so einen Zugang dazu finden möchten?
Ja, also absolut. Ich würde mal damit anfangen, dass ich glaube, wir sind jetzt an der Zeit, wo wir mal so ein bisschen dieses Diskutieren über das Thema auch quasi aufbrechen können und mal wirklich ausprobieren, also wirklich mal reinzugehen und zu schauen, okay, wie funktionieren gewisse Dinge und auch mal selber auszuprobieren, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich mir mal Prüfungsfragen generieren lasse oder wenn ich mir mal einen Semesterplan, ich glaube, das ist einfach eine ganz andere Art von oder eine ganz andere Tiefe, sich mit diesem Thema auch auseinanderzusetzen. Also das wäre für mich so Tipp 1. Tipp 2 wäre, das nicht allein zu tun, sondern wenn möglich irgendwie mit Kolleginnen, Kollegen oder auch Studierenden tatsächlich so diesen Experimentierraum zu schaffen. Kann jetzt irgendwie in so einer Art von Prompt-Labor, wie es ja teilweise jetzt schon mal durchgeführt wurde, an einigen Hochschulen auch durchgeführt wird, sein. Kann aber auch in meiner Lehrveranstaltung sein, so dass ich dafür einfach mal Platz einräume und auch mal ein gewisses Risiko eingehe und sage, okay, pass mal auf, ich kenne mich jetzt mit dem Thema auch nicht so ganz aus, aber wir arbeiten uns das jetzt gemeinsam. Und das öffnet mal ganz anderen Raum und ich glaube auch für die Studierenden sehr spannend. Also das wäre so für mich der zweite Aspekt. Und ich hatte jetzt gerade noch einen Gedanken. Ist mir der jetzt entfallen? Belassen wir es bei 2.
Der dritte kann ja noch folgen. Aber ich finde gerade deinen zweiten Ansatz auch nochmal ganz wichtig. Also, und der wird bisher auch in meinen Augen viel zu selten gesagt, so dieses, mach dich da nicht zwangsweise alleine dran, sondern mach's gemeinsam mit anderen. Also das finde ich sehr wichtig. Und so wie du es gesagt hast, auch wenn man sagt, gut, als lernende Person, ich nehme mal die Studierenden mit ins Boot und bin in der Hinsicht ehrlich und sage so, ich habe wahrscheinlich genauso viel Ahnung wie ihr, machen wir es zusammen. Und ich glaube, das entwickelt oder kreiert ja auch eine ganz andere Art von Motivation, also auch auf Studierendenseite, weil man auf einmal sieht, gut, die Lehrkraft ist auch nur ein Mensch, was man eigentlich weiß, aber manchmal vergisst man es dann doch irgendwie. Und man kann sich da tatsächlich einfach so gemeinsam rantasten und es entstehen viele neue Synergien, die ich für sehr wertvoll erachte. Und gerade deswegen war es mir jetzt eben wichtig, diesen zweiten Tipp, auch wenn ich den ersten sehr wichtig finde, nochmal zu unterstreichen.
Genau, und jetzt ist mir auch der dritte nochmal so ein bisschen eingefallen. Und da schließt sich auch interessanterweise der Kreis zu offenen Lernressourcen. Also ich glaube, KI Campus kann ich auf jeden Fall empfehlen, wo es auch wirklich freie Lernressourcen für unterschiedliche Einstiegs-, Schwierigkeitsstufen, Zielgruppen und so weiter gibt. Und in dieser Kombination von, okay, ich mache jetzt einen Experimentierraum auf in meiner Unterrichtsstunde, vielleicht auch in meiner gesamten Lehrveranstaltung. Ich habe ja auch sehr viel Materialien, die qualitativ geprüft sind, die dort verwenden kann, um eben auch quasi Fachwissen hier nochmal zu vermitteln. Und das ist eben das, was wir auch gerade in diesen Lehrfellows erprobt haben. Es waren quasi lauter, die meisten Personen waren tatsächlich quasi nicht mit einem Fachhintergrund in der Informatik, in der KI. Also ich bin da so ein bisschen Exot gewesen, dass ich auch noch diesen Hintergrund hatte. Und ich glaube, das funktioniert tatsächlich. Und da können offene Lernressourcen gerade im KI-Bereich auch einen spannenden Mehrwert leisten, weil sie auch eben dieser Schnelligkeit, die wir vorhin angesprochen hatten, mitleben können, weil diese Ressourcen natürlich viel schneller auch aktualisiert werden, als ich vielleicht meine Lehrveranstaltung aktualisieren kann.
Das stimmt. Also ich kann da vielleicht gerne das zusätzlich, auch wenn ich zu viel unterstreiche, auch unterstreichen, dass beim KI Campus die Kurse wirklich toll sind. Also ich bin nämlich so ein ganz, ganz Exot, im Gegenteil, ich habe nämlich wirklich nicht so viel Ahnung von KI und man lernt sich ja so schrittweise mit ein und wächst mit seinen Herausforderungen, sag ich mal. Und der KI Campus hat mir da wirklich geholfen, so einen Basishintergrund zu bekommen. Also ich habe da zwei von diesen Kursen durchgearbeitet, so kurz nachdem dann auch so ChatGPT in die volle Breite gegangen ist und ich dachte so, jetzt muss ich doch mal verstehen, wie das funktioniert, weil ich einfach über HTML-Texten nicht rausgehe oder noch nicht rausgehen konnte. Und ja, tatsächlich ist es da eine große Bereicherung, weil man einfach so ein bisschen mehr auch so ein Hintergrundwissen erhält. Und so wie du gesagt hast, wahrscheinlich nicht nur für Amateurinnen und Amateure, sondern auch für unterschiedliche Niveaus.
Ja. Schön. Also Johannes, da nochmal ganz, ganz vielen Dank dir, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns zu reden heute. Als wir uns zusammengesetzt haben, die Jenny und ich, um zu schauen, wen wir mal einladen können und wir deinen Namen dann gesehen haben und nachgeschaut haben, worum du dich kümmerst, so was deine Forschungsbereiche sind, da waren wir uns eigentlich relativ schnell sicher, dass das ein sehr spannendes Gespräch wird und das ist es auch geworden. Also für uns war es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wir haben viel gelernt und haben viele Denkanstöße auch bekommen noch für jetzt die nächste Zeit. Deswegen da dir nochmal ganz, ganz vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir dich vielleicht auch nochmal irgendwann einladen können, gerade auch mit der Dissertation, an der du arbeitest. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz spannend zu hören dann später, worum es da geht und was so deine Erfahrungen sind, die du da gesammelt hast.
Ja, also von meiner Seite auch vielen, vielen Dank für die Einladung und auch das Gespräch. Ich hatte ja schon gesagt, dass es immer ganz schönes Zusammenspiel ist mit sich Fragen stellen lassen. Man kommt auf neue Ideen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, viel Erfolg euch auch weiterhin im Podcast und ich bin immer wieder gern bereit.
Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der digitalen Bildung gestalten.